Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Bei Matthäus im 6. Kapitel lesen wir, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Beten gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Mach es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Herr, segne und regiere unser Reden und unser Hören durch deinen Geist. Amen. Ich darf mal wieder, liebe Gemeinde, aus der Schule plaudern. Ich habe in der Presbyteriumssitzung schon über einen anderen Anlass geredet diese Woche. Aber es ging um das Beten. Da haben wir mal alle drei Religionsgruppen an der Grimm-Schule zusammengenommen, also die Muslime, / Ethik, die Katholiken und die Protestanten. Da haben die Muslime angefangen zu erzählen, wie das geht. Es war ein bisschen schwierig, weil nicht alle das so wissen. Und der eine sagt, ja, mein Großvater, der betet als, aber ich weiß nicht, wie das geht. Und schließlich haben sich drei Mädchen bereit erklärt, das genau zu erzählen. Sie haben auch nachgeschaut in Büchern. Und ein Mädchen, das mir sehr leid tut, das muss öfter mal die Ferien in der Moschee verbringen und kriegt es da genau beigebracht. Dann haben sie es gezeigt. Erst den Teppich, wie der Teppich aussehen muss, wo er hin ausgerichtet sein muss. Dann, dass man auf keinen Fall mit Schuhen beten darf. Man darf nicht mit Schuhen beten. Dann, man muss in einem bestimmten Ritual vor dem Beten sich waschen. Das ist in vielen Religionen so üblich. Also den Mund, die Nase, die Augen, die Ohren und die Füße. Also die Sinnesorgane, aber warum die Füße jetzt dabei sind, weiß ich nicht. Aber, naja, zumindest vielleicht für die Empfindung. Vielleicht ist es auch nur Reinigkeit. Ich weiß es nicht, was es im Kern ist. Und dann, ein Gebet geht so, und dann haben sie so einen Rosenkranz rausgeholt. Und dann die ersten drei Perlen bedeuten das Grundbekenntnis, das ja ganz gleich ist bei Christen, Juden und Muslimen. Also ist, Allah ist der einzige Gott, ja, und es gibt keine Götter neben ihm und er ist allmächtig. Und dann geht's los mit 102 Perlen sind es, glaube ich, wo man dann also Gebete dann nacheinander verrichten muss. Und die Männer müssen dabei so knien und die Frauen so knien. Und naja, habe ich gedacht, wenn es das ist. Und dann waren die katholischen Mädchen dran. Und so viel anders war es im Grunde genommen nicht. Das waren Mädchen, die gerade Messdiener sind, die also dann auch genau gesagt haben, da muss man das machen und dann das und dann das. Und beim Rosenkranz geht es so. Und dann hat eine Lehrerin noch zwischendurch gesagt, das ist aber falsch. Ich habe bis zum 20. Lebensjahr mindestens einmal am Tag den Rosenkranz vorgebetet. Ja, und dann waren wir Protestanten dran. Und dann habe ich meine Kinder gefragt, wie wir denn beten. Dann hat sich das Mädchen gemeldet und hat gesagt, wir beten so. Hat sich noch einer, oder eine, ich weiß jetzt nicht mehr, ob Mädchen oder Junge, gemeldet und hat dann gesagt, so. Und dann hat wieder einer gesagt, wenn man sich still hinsetzt, und dann wieder abends im Bett, wenn ich da liege und dann nachdenke. Ist doch faszinierend. Und ich habe als Protestant von klein auf immer dieses hier im Ohr. Wenn ihr betet, dann stellt euch nicht an die Straßenecken, dass ihr von Leuten gesehen werdet. Dann geht in deine Kammer. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Das ist prinzipiell natürlich ein Argument gegen jede Liturgie, wenn man so will. Denn auch im Gottesdienst soll es nicht darauf ankommen, dass wir erstens von Leuten gesehen werden, zweitens möglichst viele Worte machen und dass wir da... Ich würde den Gottesdienst ein Stück ausnehmen. Im Gottesdienst stellt sich ja zumindest der Pfarrer vorne hin und spricht ein Gebet. Aber ich denke, das ist nicht das Gebet, das Jesus hier meint. Jesus meint hier die Zwiesprache mit Gott, die ja ein wirklicher Dialog ist, die wirklich nur dann stattfinden kann, wenn man allein ist, wenn man für sich ist, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Litanei automatisch wiederholt, x-mal, das hat einen anderen Sinn. Die meisten Religionen haben irgendwo auch solche Litaneien parat und es gibt es auch in protestantischen Strömungen, dass man sich so ein bisschen hineinredet in einen bestimmten Rhythmus, in eine leichte Trance. Denn die ursprüngliche Bedeutung solcher sich immer wiederholenden Dinge, im Buddhismus ist es ja bekannt mit diesem Om, Om, ja, oder ein Mantra, das man immer, immer wieder sagt, das hat auch einen gewissen Zweck. Das hilft einem nämlich, ein Stück bei Meditation, ein Stück sich zu entfernen aus seinen quälenden Gedanken, drückenden Gedanken, ein Stück rauszuholen aus der Welt, um somit ein bisschen besser nachdenken zu können vielleicht. Also ich möchte das nicht verwerfen, aber sagen, dass das eigentliche Gebet ein anderes ist. Dass es keine Formen braucht, dass es keinen Platz braucht, dass es keine Mitgliedschaft in der Organisation braucht. Gott ist mir nah, dort, wo ich ihm nah bin und nicht an Plätzen, wo ich ein Kreuzel auf der Landkarte machen kann. Sicher, wenn wir gemeinsam das Vaterunser im Gottesdienst beten, könnte man auch sagen, ja, wenn man nicht mitdenkt, dann ist es ja eigentlich ein Plappern. Und ich kann von keinem erwarten, dass er jedes Mal, wenn er das Vaterunser betet, dann auch wirklich jedes Wort mitbedenkt. Das läuft so ein Stück automatisch meistens. Aber dennoch steckt da in dieser Kritik Jesu an der Gebetspraxis bis zu uns heute doch einiges drin. Zunächst einmal will ich eingehen auf diesen Anfang des Vaterunser, also auf das Ursprüngliche, wie es da steht. Es ist auch ganz gut, wenn man es mal in ein bisschen anderen Übersetzung hört, dann kann man besser nachdenken. Unser Vater im Himmel. Wenn das gesagt wird, muss man zwei Dinge wissen. Jesus hat nicht die Hochsprache geredet dieser Zeit. Er hat weder Griechisch gesprochen in diesem Gebet, noch Hebräisch. Zumindest nicht das alte Hebräisch, das Gottesdienstsprache war, sondern er hat den Dialekt seiner Zeit gesprochen, also das Pelzisch in seiner Gegend. Und beim Petrus zum Beispiel wurde ja auch dann bei der Verleugnungsgeschichte gesagt, an seinem Dialekt sei er erkannt worden, dass er wie der Jesus aus Galiläa kommt. Und in diesem Aramäischen, das nebenbei heute noch gesprochen wird, in Teilen von Syrien, in diesem Aramäischen nennt er Gott einfach Abba, was ganz einfach auf Pelzisch übersetzt Baba heißt. Oder Babbe kennt man fast sagen. Unserm Babbe im Himmel. Unserm Babbe im Himmel. Das Zweite, was man dazu wissen muss, ist, was die damals für eine Distanz zu Gott hatten. Die haben versucht, das Gebot Gottes Namen nicht zu missbrauchen, ganz ernst zu nehmen und haben dann gesagt, sicherheitshalber nehmen wir gar nicht erst den Mund. Also Yahweh hat man gar nicht in den Mund genommen. Ich habe an anderer Stelle darüber gepredigt, bei dem brennenden Dornbusch. Man hat dann immer Herr gesagt, also Adonai. Also so heilig war schon allein der Gottesname. Und dann kommt dieser Jesus und sagt, Babbel zu ihm. Was eine ganz tiefe Bedeutung hat, damit sagt er nämlich, da ist gar keine Distanz. Da ist kein lieber Herr Gott oder ehrfürchtiger Gott, sondern unser Babbel. Unser Babbel. Also unmittelbar, so dahergelaufen, wie ich bin, kann ich mit ihm reden. Ich muss mich nicht fein machen vorher. Ich muss mir keine feinen Kleider anziehen. Ich kann mich zurückziehen in meine Kammer, kann so sein, wie ich will und kann sagen, unser Babbel, hör mal mal zu. Hör mal mal zu, was mich strickt. Hör mal mal zu, was ich von Ärger gehabt habe. Oder hör mal mal zu, was, ach, was mir halt passiert ist, ist so schön. Unser Babbel, ohne jede Distanz. Die Bitten, die dann geäußert werden, sind auch keine lange, lange Latte, so ein Wunschzettel. So, ich hätte gern, dass erstens die Palästinenser lieb sind und die Israelis lieb sind und alle Atombomben auf einmal verschwunden sind und dass Gerechtigkeit herrscht und keiner. Nee, macht er nicht. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Das ist ein Stück Abstand nehmen von dieser langen Wunschliste. Es ist auch ein Stück Abstand nehmen von meinen privaten Wünschen, meinen vielen Wünschlein, in die man sich so schön reinsteigern kann. Mein Wille geschehe. Oh, wie despotisch können wir manchmal sein. Nein, dein Wille geschehe. Hilf mir mal, ein Stück abzusehen von meinem energischen Willen. Dein Wille geschehe. Und zwar so wie im Himmel schon, so auch auf Erden. Das heißt, dein Reich komme, es möge immer mehr von deinem Reich, von deiner Ordnung sichtbar werden unter uns, so Stück für Stück. Das ist das wirklich Entscheidende und alles andere, angefangen vom Lottogewinn bis zum neuen Mercedes oder sonst irgendwas, ist eigentlich Tinef. Und erlass uns unsere Schuld, gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Mal interessant, dass man wieder die andere Übersetzung hört, ja? Gib uns das Brot, das wir brauchen. Hier steht nicht, gib uns Kaviar und dazu, ja, die besten Weine oder sonst irgendwas. Nein, das Brot, das wir brauchen. Gib uns unser Auskommen, dass wir uns nicht verstricken in dem Kampf um das Brot. Das ist gesagt natürlich in einer Zeit, die den Hunger kennt, zu Leuten, die die Armut kennen, zu Leuten, die zum Teil in Schuldknechtschaft waren, die durch die Armut alle Wurzeln verloren hatten. Es waren ja unheimlich viele Leute unterwegs damals, die kein Dach mehr über dem Kopf hatten. Also ein halbes Volk von Landstreichern, konnte man sagen. Die Armut hatte dort Folgen und die wussten sehr genau, was Hunger ist. Die wussten sehr genau, was Brot ist. Und deswegen auch die besondere Bedeutung vom Brot beim Abendmahl, die wir ja gar nicht mehr so erkennen, weil Brot ja für uns ja, ein Verbrauchsmittel ist, das gar nicht mehr so viel zählt. Aber für die, gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Nicht gib uns Riesenreichtümer oder was, sondern das Brot, das wir brauchen. Haben Sie gehört, gib mir das Brot, das ich brauche? Gib uns das Brot, das wir brauchen. Und somit ist die Frage der Gerechtigkeit mit drin. Das ist was, obwohl wir in Hülle und Fülle haben, uns geht so gut wie noch nie Menschen irgendwo auf der Welt, haben wir große Schwierigkeiten mit dem Wir, weil es ganz viele Menschen auf dieser Welt gibt, die unsere Gerechtigkeit bräuchten, damit sie an Brot kommen. Denn allzu viele leben so wie die Menschen damals zur Zeit Jesu, nämlich von einem Tag auf den anderen und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Erlass uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern erlassen. Es ist schön, vergeben zu bekommen. Und dass also das übrigens nachher kommen Kinder, die fragen von der Schule her, werden sie auch fragen, was sie über Luther denken oder wissen oder ähnliches. Geben Sie ihnen mal Antwort, es ist schön, dass sie sich dafür interessieren. Aber Luther hat dies ja wieder entdeckt, die Rechtfertigungslehre aus dem Evangelium, dass also nicht wir uns rechtfertigen können, dass wir keine Anstrengungen machen können, damit wir sündlos und schuldlos vor Gott stehen, sondern er vergibt uns unsere Schulden. Denn wir bekämen das niemals hin, das irgendwie wieder gut zu machen, was wir schon alles angestellt haben. Ich möchte nicht aus der Schublade plaudern. Jeder weiß selbst, was er angestellt hat und ich auch. Darum geht es nicht, sondern dass Gott uns vergibt. Und das ist fantastisch. Nur, es muss auch Folgen haben. Denn es ist wunderbar, wenn man nicht bei den Schulden und bei der Schuld verhaftet wird, sondern freigesprochen wird. Aber wenn wir dann rausgehen und sagen, aber du, Herr, das vergesse ich da nicht, gell? Es muss auch Folgen haben für uns. Also ich kann nicht einfach sagen, es ist herrlich, dass Gott mir vergibt und dann zu meinem Nächsten gehen und sagen, aber das vergesse ich dir nie. Das hat unmittelbar damit zu tun und auch dies ist in diesem Gebet drin. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Brauche ich nichts dazu zu sagen. Das sind jetzt 5 Sätze. Jesus hat mit diesen 5 Sätzen gegen eine Inflation von Worten sich durchgesetzt. Denn in jeder Religion besteht diese Gefahr, auch damals in den Synagogen ist die Religion und das Gebet immer wortreicher geworden. Und er hat es wieder reduziert auf den Kern. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken. Brauchen wir nicht. Und ich denke, unser Gottesdienst ist missverstanden, wenn wir das so sagen. Das Gebet, das wir gemeinsam haben im Gottesdienst, ist im Grunde genommen eine Anregung zum Nachdenken. So würde ich es mal nennen. Es ist ein Stück der Verkündigung mit, indem es noch einmal Gedanken aufnimmt oder vorbereitet, die zu diesen Texten gehören. Es ist eine Öffnung für Menschen, denen wir nahe sein wollen, deswegen die Fürbitte. Die Erinnerung aber auch immer daran, dass es mit Worten nicht getan ist, sondern dass es da ein Stück mehr Nähe braucht. Aber geh in deine Kammer, schließ zu, schalt's Radio ab und Fernseher, der muss nicht dabei stören und dann rett mit deinem Babbe. In aller Ruhe. Du weißt mal oft nicht, was dabei rauskommt. Aber auf jeden Fall viel mehr, wie wenn man bloß Äußerlichkeiten irgendwie abspult. Nämlich da kommt man nicht weiter. Amen.